Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Es war Lev Tolstoi, der festgestellt hat, wie alle glücklichen Familien einander gleichen, aber in unglücklichen Familien, also da liegt wirklich der Stoff für viele, viele Romane. Hier geht's gleich um einen Familienroman von Jonas Hassen Kemiri und darin gibt's gleich zwei, natürlich unglückliche Familien. Die werden zusammengehalten von Lügen, von Schweigen und von diesem einen betrunkenen Onkel auf der Familienfeier. Wer kennt ihn nicht? Was ich so liebe am Lesen ist, dass ein Roman uns Zeit erzählen kann. Und ich glaube wirklich, das kann keine andere Kunstform so, wie das die Literatur kann. Wenn ich einen tollen Roman, wenn ich einen epischen Roman lese, dann bleibt davon das Gefühl, dass ich Jahrzehnte mit diesen Figuren verbracht habe. Wirklich nicht nur diese paar Stunden, die es gedauert hat, das Buch zu lesen. Nein, ich habe das ganze Leben an ihrer Seite gelebt. Und genau dieses Gefühl, das hatte ich nach der Lektüre von Jonas Hassan Kemiris aktuellem Roman. Es ist ein Familienroman, Die Schwestern. Und er erzählt von drei ganz faszinierenden Schwestern, die sind schön, die sind schlau, die sind selbstbewusst und wir begleiten sie durch 30 Jahre ihres Lebens, auch durch die Augen von einem stillen Bewunderer, der Erzähler Jonas, der beobachtet diese drei Schwestern meistens aus der Ferne und erarbeitet sich in seiner ganzen Unsicherheit, in seiner ganzen komplizierten Identität und seiner noch komplizierteren Familiengeschichte an diesen Schwestern ab. Sie hören vielleicht, ich bin wirklich noch ganz im Leserausch und ich freue mich deshalb sehr, jetzt mit Jonas Hassan Kemiri zu sprechen. What a pleasure to have you on the show. Very warm welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Kemiri.
Thank you so much. I'm very happy to be here.
Wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, ich habe ein halbes Leben mit diesen Mikula-Schwestern aus ihrem Roman verbracht, habe ich mich gefragt, wie muss es dann erst Ihnen gehen? Sie müssen doch eigentlich mindestens drei Leben mit diesen Schwestern verbracht haben.
Great question. I felt like writing about these sisters made me understand my own life. They appeared as fictional characters.
Ja, also ich fühlte, als ich mich mit diesen Schwestern auseinandersetzte, habe ich auch über mein eigenes Leben reflektiert. Und ich hatte eine sehr große Freude an diesen sehr fiktionalen Figuren, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und je mehr ich eigentlich schrieb, umso mehr reflektierte ich auch über mein eigenes Leben. Und es fiel mir sehr schwer, mich von ihnen zu verabschieden. Und ich glaube, ein Buch funktioniert, wenn man das Ende immer weiter herauszögert. Ich wollte dann noch einen Satz schreiben. Ich wollte noch eine Szene hinzufügen. Und dabei hat mir auch geholfen, dass ich diesen Roman in mehreren Sprachen geschrieben habe, was mir auch nochmal dabei geholfen hat, dieses Ende immer weiter herauszuzögern.
Maybe that's why I kept writing the novel in many different languages, because it made it possible for me to delay the moment of saying goodbye.
Und mir ging es beim Lesen ganz genauso. Ich wollte das Ende meiner Lektüre eigentlich auch immer weiter herauszögern, habe gehofft, dass es nicht vorbei ist. Und was ich wirklich so bewundert habe an Ihrem Roman ist, wie Sie eben diese Zeit erzählen. Also Sie erzählen vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2035 und erzählen aber in ganz verschiedenen Tempi. Ich finde das gar nicht so leicht zu beschreiben. Der Roman beginnt so verhältnismäßig langsam, wenn ihm Jonas und diese drei Schwestern nebeneinander in einer Siedlung in Stockholm aufwachsen. Und dann wird es aber immer rasanter, bald eigentlich rauschhaft, dieser Roman. Wie sind Sie dafür vorgegangen? Wie haben Sie da wirklich diese Zeit erzählt?
I really appreciate that question. I think that we should always strive when we're building something. It doesn't matter if it's, you know, a book or a movie or an idea. I think we should try to tell the story in a way that makes the reader understand why the story is in a novel.
Also ich denke, man sollte immer versuchen, ganz egal, ob man ein Buch macht, ob man ein Kino macht oder ob man nur eine Idee hat, eine Geschichte so zu erzählen, dass es dem Leser sich auch erschließt, warum man diese Geschichte erzählt. Und dann kommt auch wieder die Zeit ins Spiel, weil man muss die Zeit in gewisser Weise auch greifen können. Und hier ist es wirklich so, ich hatte auch im Leben immer das Gefühl, dass sich die Zeit immer weiter beschleunigt hat. Also ein Sommer, den ich erlebt habe, als ich 10 Jahre alt war, fühlte sich vielleicht wie 5 Jahre an. Und dann bin ich älter geworden, war schon 40, 42 und dann hatte ich das Gefühl, diese Sommer, die glitten mir so richtig durch die Finger. Und in dem Buch ist es eben auch so, der Roman versucht eben dieses Zeitgefühl in gewisser Weise einzufangen und am Anfang verfolgen wir diese drei Schwestern über den Zeitraum eines Jahres. Dann sind es nur noch 6 Monate, dann sind es nur noch 3 Monate, dann ist es nur noch 1 Monat, 1 Woche, 1 Tag, am Ende ist es nur noch 1 Minute und man merkt eben, wie die Zeit sich beschleunigt. Und ich glaube, die Leser mögen das. Und deswegen sind sie auch bereit, ein sehr, sehr langes Buch zu lesen. Als ich das Buch schrieb, war ich eigentlich ganz stolz darauf, auch meinen Freunden immer mitzuteilen, oh, ich bin schon bei 500 Seiten, ich bin sogar bei 600, jetzt habe ich sogar die 700 Seiten geschafft. Und meine Freunde meinten nur, ja, du, wir lieben dich wirklich, aber das ist echt zu viel, das ist zu lang, das werden wir wahrscheinlich nicht lesen. Und trotzdem ist es eben so, dass es bei dem Leser eben funktioniert hat. Natürlich ist es auch Arbeit, ein so langes Buch zu lesen. Und trotzdem ist das wohl auch der Grund, dass man sich emotional angesprochen fühlt, weil dieser Roman so eine emotionale Wahrheit anscheinend auch ausdrückt. Und dann funktioniert eben auch diese ganz spezielle Struktur.
Es gibt eine anfängliche, auch eine sehr in sich auch sehr rauschhafte Partyszene, eine Silvesterparty in einem ganz spektakulären Bürogebäude, bei der sofort deutlich wird, was die Faszination von diesen drei Mikula-Schwestern ausmacht, die ganz verschieden sind auch. Evelyn ist wunderschön, Anastasia, die ist eine ganz fantastische Geschichtenerzählerin, Ina ist eine sehr große Erscheinung, sie ist einfach sehr groß für eine Frau. Und mein Eindruck war, dass Jonas aber eigentlich noch mehr davon gefesselt ist, dass diese Schwestern auch in seinem Aufwachsen eben die einzigen anderen Halbtunesierinnen sind, die er eben noch so kennt, die auch in Schweden dort eben aufwachsen. Diese Schwestern haben eine tunesische Mutter, er hat einen tunesischen Vater. Sucht er in diesen Schwestern auch nach seiner eigenen Identität?
Ja, yeah, I think both Jonas and the sisters, they've spent a long portion of their lives thinking about what it's like to feel almost at home somewhere. You know, you have your home, you have your country, you have your language, you have your city. But for whatever reason, there might be moments when we don't feel at home. And I know in my life I
ja, also beide, Jonas, aber auch die Schwestern, die leben so ein Leben, dass sie das Gefühl haben, sie sind fast zu Hause. Es ist fast ihr eigenes Land, fast ihre eigene Stadt, aber manchmal fühlt es sich eben nicht so ganz wie zu Hause an. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich habe das auch immer gehabt und immer, wenn ich dieses Gefühl hatte, nur fast zu Hause zu sein, bin ich auf Familienmythologie, auf Geschichten, die man sich in der Familie erzählt hat, habe ich darauf zurückgegriffen und das gab mir dann so eine gewisse Stabilität. Also ich bin in Stockholm geboren, meine Mutter ist Schwedin, mein Vater ist Tunesier und ich habe mich manchmal gefragt, ist das hier wirklich mein Ort und wenn nicht, welcher Ort passt vielleicht zu mir? Und dann habe ich immer als Werkzeug eben gehabt, mich auf Familiengeschichten zurückzubesinnen, zum Beispiel die meines schwedischen Großvaters, der eine Brücke gebaut hatte. Und diese Brücke war so natürlich auch eine sehr, sehr schöne Metapher, aber als ich aufwuchs, war mir das sehr wichtig. Und wenn ich unsicher war, ging ich zu dieser Brücke, legte meine Hand sozusagen auf das Geländer dieser Brücke und dann fühlte ich mich wieder zu Hause. Und als meine Kinder da waren, habe ich meinen Kindern diese Geschichte erzählt, habe gesagt, euer Urgroßvater hat diese Brücke gebaut, diese Washta-Brücke. Und die Schwestern haben so etwas Ähnliches, die haben das mit New York. Also für die ist dieses andere Zuhause eben New York. Und ich habe dann mir gedacht, ja, wahrscheinlich habe ich deshalb angefangen, Bücher zu schreiben, weil ich immer wieder auf diese Geschichten zurückgegriffen habe und diese Geschichten ja auch dann weitererzählt habe. Es wird dann ein bisschen komplizierter, als ich einmal angefangen habe, wirklich zu recherchieren, wann mein Großvater diese Brücke gebaut hat, was das für eine Brücke ist. Und dann kam heraus, er war damals nur 5 Jahre alt. Also irgendwas stimmt nicht ganz mit dieser Geschichte. Es gibt eben aber auch die Geschichte, dass er da ein Feuer gelöscht hatte. Das ist vielleicht die viel schönere Geschichte. Und selbst wenn diese Geschichte nicht 100% wahr ist, funktioniert sie dennoch, denn ich bin immer noch sehr stolz, wenn ich diese Brücke sehe, wenn ich über diese Brücke gehe und sie gibt mir so ein Gefühl eben von Heimat und deswegen habe ich das eben aufgeschrieben und wie gesagt, ich kann immer auf Familienmythologie zurückgreifen und ja, das gibt mir dann sehr viel.
The story still worked on me and I still feel proud when I see that bridge. So I think that's how I've been able to construct a feeling of home in my life by using stories and by ultimately writing them down and trying to make sense of my life through these mythologies.
Und jetzt bezeichnen das auch in diesen Familiengeschichten, Familienmythologien, die Sie uns gerade nacherzählt haben, in allen Fällen auch so eine kleine Lüge oder so kleine Unwahrheit dabei war. Und ich bin mir sicher, das ist auch etwas, was viele Menschen, auch wenn sie ganz andere Familiengeschichten jetzt haben als die Geschichte von Jonas oder als die Geschichte von Ihnen, Mr. Kimiri, die das kennen, dass die Familiengeschichte immer irgendwo, dass in einer Familie immer auch irgendwo Lügen kursieren. Und ich fürchte auch, dass sehr viele Menschen auch diesen Moment kennen auf einer Familienfeier, wo man viel zu spät in seinem eigenen Leben dann so eine Lüge entlarvt bekommt. Meistens ist es übrigens ein betrunkener Onkel, der dann irgendwie diese unausgesprochene Wahrheit oder diese Unwahrheit über die Familie einem gerade bügt. Es scheint mir fast, als wäre die Lüge auch etwas Konstitutionelles, also Universelles für Familien auf der ganzen Welt.
It's always the uncle. We all have that uncle.
It is.
Yeah. No, but it's remarkable to think about all the things that we can't say in a family. And like all the things that are hard to say, all the, we all grow up in families where we know that there are certain rules, there are certain things we're allowed to say, and then there are certain things we decide not to mention.
Ja, ja, es ist immer dieser Onkel. Jede Familie hat diesen Onkel. Aber es ist ja so, dass es in jeder Familie etwas gibt, das man nicht sagen darf. Oder wo es schwer ist, gewisse Dinge einfach auszusprechen. In jeder Familie gibt es Regeln, was man sagen kann, was man nicht erwähnen darf. Und diese Familienstrukturen, die so eben aufgebaut sind, eben dieses Ungesagte erhöht natürlich auch immer die Spannung. Und Lüge und Wahrheit lassen sich manchmal auch gar nicht mehr so leicht unterscheiden. Bei meinem Buch jetzt zum Beispiel im ersten Kapitel geht es zuerst um die Nikola-Schwestern. Das scheint eine reine Fiktion zu sein. Dann gibt es andere Kapitel, in denen es einen anderen Erzähler gibt, in denen der Jonas zum Beispiel eine Rolle spielt. Und da hat man dann das Gefühl, das ist nicht mehr ganz so fiktional. Und plötzlich, je länger man dieses Buch liest, überlappen sich diese beiden Ebenen. Das Fiktionale dringt in das Wahre ein, das Wahre wiederum in das Fiktionale. Und es ist überhaupt gar nicht so einfach zu entscheiden, was nun eigentlich was ist. Und wenn es zum Beispiel wieder um meinen eigenen Vater geht, dann hat er ja irgendwann beschlossen, sein Land zu verlassen. Er ist weggegangen aus seiner Heimat. Und ich habe auch vor 4 Jahren beschlossen, meine Heimat, nämlich Schweden, zu verlassen und in die USA überzusiedeln. Und ich habe aber dieses Gefühl, dass wir immer einen Teil unseres alten Ichs in gewisser Weise zurücklassen, auch wenn wir gegangen sind. Egal, ob man seine Familie verlässt, ob man eine Stadt verlässt oder ob man sein Land verlässt, so eine alte Version deiner selbst, die bleibt. Und deswegen hat man dann irgendwie so 2 Versionen von sich. Und deswegen ist es auch wieder so schwer zu sagen, das ist eine Lüge. Es ist manchmal auch nur eine Neudefinierung deines Ichs. Ich bin jetzt in Brooklyn, in New York, und ich bin sicher, gleichzeitig ist irgendwie auch ein Jonas, der durch Stockholm geht, dem es vielleicht gar nicht so gut geht, aber er hat wenigstens ein gutes Gesundheitssystem, wenn es ihm nicht gut geht. Während ich hier von verrückten Politikern umgeben bin, es gibt viel zu viele Waffen in dieser Stadt. Und es ist wieder einmal so, dass diese Mythen, diese Familienmythen etwas sind, auf die man sich eben zurückbesinnt und ja, die es einem dann irgendwie auch ermöglichen, dass es einem besser geht.
He is not surrounded by crazy politicians, and there are a lot less guns in his surrounding him. So, if we made that choice to move, I think the reliance on storytelling or just mythologies in order to make sense of our lives, I think it becomes even greater.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist Jonas Hassan Kemiri mit seinem aktuellen Roman Die Schwestern. Und diesen Roman, Herr Kemiri, den haben Sie zuerst auf Englisch geschrieben. Selbst in der deutschen Übersetzung sind sogar noch englische Sätze drin, denn die Mikola-Schwestern, die sprechen untereinander Englisch, haben mit ihrer Mutter immer Englisch gesprochen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hat ihr Roman eine verrückte Übersetzungsgeschichte hinter sich. Sie haben ihn eben zuerst auf Englisch geschrieben, dann selbst ins Schwedische übersetzt und dann sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch zunächst veröffentlicht. Warum, habe ich mich gefragt, orientiert sich denn jetzt die deutsche Übersetzung von Ursel Allenstein, die ganz hervorragend übrigens ist, warum orientiert die sich an der schwedischen Fassung?
I started writing the book in English because the sisters wanted their story to be told in English.
Also das Englische hatte sich sozusagen von selbst irgendwie aufgedrängt, weil ja die Nikolas-Schwestern miteinander nur Englisch reden. Und ich dachte mir, okay, ihr redet Englisch, dann schreibe ich jetzt auf Englisch, weil man ja auch sonst ein Risiko eingeht als Autor, wenn man das irgendwie in Zweifel zieht. Das hat ja dann auch so ein gewisses Eigenleben. Und erst dachte ich, ich widme ihn vielleicht ein paar Kapitel. Am Ende waren es dann irgendwie 77 Kapitel und das ganze Buch war auf Englisch. Und als ich es dann meinen schwedischen Verlag schickte, hoffte ich irgendwie, dass sie das gar nicht so mitbekommen, dass das ja nun eigentlich auf Englisch ist. Aber natürlich haben sie es mitbekommen und haben dann nur gesagt, ja, und wer soll das jetzt bitte ins Schwedische übersetzen? Und dann kam sie irgendwie auf die Idee, das sollte ich tun. Nun bin ich aber kein Übersetzer. Aber ich bin ein schwedischer Autor. Und dann habe ich praktisch dieses Buch wie in einer neuen Version noch einmal neu geschrieben und natürlich auch Dinge verändert. Und das fand ich dann auch sehr, sehr befreiend. Und so hat es mir dann eben auch Spaß gemacht. Und so hat es dann auch funktioniert. Und nun ist natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich hier die Originalversion? Was ist jetzt eigentlich das authentischere Buch? Also als dann die schwedische Fassung fertig war, haben wieder bei einem amerikanischen, ein amerikanischer Verlag wieder gesagt, ja, und wer bitteschön übersetzt das jetzt ins Englische? Warum das Buch dann aus dem Schwedischen ins Deutsche übersetzt wurde, liegt an meiner Übersetzerin, Ursel Allenstein. Und dann habe ich es nochmal ins Englische übersetzt, mit der ich sehr, sehr gut gearbeitet habe und die wirklich sehr talentiert und sehr präzise ist. Und da fand ich es dann einfach besser, wenn sie sozusagen dieses schwedische Original ins Deutsche übersetzt, obwohl es natürlich zwei Originalfassungen gibt.
To use the Swedish original rather than the English original, if I can call both of them originals.
Jonas Hassen Kimiri, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. It was such a pleasure having you on the show. Thank you for making the time.
Thank you very much.
Das Buch, über das wir gesprochen haben, der Roman von Jonas Hassen Kimiri, er heißt Die Schwestern, ist aus dem Schwedischen übersetzt von Ursel Allenstein, erschienen im Rowohlt Verlag, 736 Seiten, 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Manchmal gehen noch ganz junge Autorinnen direkt mit ihrem ersten Buch so richtig durch die Decke. Bei Saba Sams war das zum Beispiel der Fall. Das ist eine britische Autorin und die hat mit Ende 20 ein Band mit Short Stories, mit Kurzgeschichten veröffentlicht, damit direkt mehrere Preise gewonnen. Sie wurde hochgelobt von der Presse, in mehrere Sprachen übersetzt und ja, das war vor 3 Jahren. Seitdem hat dann natürlich ihre Fangemeinde auf ein zweites Buch gewartet, auf einen ersten Roman von Saba Sams gewartet. Jetzt ist er da. Der heißt Wir sind das Leben und Simon Sahner hat dieses Buch gelesen und er kennt auch diesen Kurzgeschichtenband, den gefeierten von Saba Sams. Hallo Simon Sahner.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wie haben Sie denn jetzt als Kritiker dieses Romandebüt aufgeschlagen? Wenn so viele Vorschusslorbeeren, wenn auch so hohe Erwartungen im Raum stehen, ich kann mir vorstellen, ist man doch ein bisschen voreingenommen, oder?
Ja, natürlich. Vor allem eben, wenn es da so viel Lob gab. Und für mich war vor allem die Frage, ob die Autorin es auch schafft, sozusagen ihre LeserInnen auf die Langstrecke mitzunehmen, weil ihre Kurzgeschichten ja dann doch eher so Schnappschüsse in das Leben von hochkomplizierten Figuren waren und die konnte man dann aber so nach 10, 20 Seiten auch wieder verlassen und da ist dann natürlich die Frage, ob die Autorin es schafft, das auch auf 250 Seiten durchzuhalten und ihre Figuren da so lange zu begleiten.
In den Kurzgeschichten, ich erinnere mich, Sie haben den Band auch bei uns besprochen, da ging es um Mädchen, um junge Frauen, Sex, Liebe, auch so die Machtverhältnisse, Machtmissbrauch, der immer in so einer Beziehungskonstellation stecken kann. Worum geht es jetzt im Roman von Saba Sams?
Es geht eigentlich wieder um denselben Themenkomplex und vorrangig um zwei Frauen und einen Mann, die in einem hochkomplizierten Beziehungsgeflecht miteinander verbunden sind. Wir haben auf der einen Seite die Erzählerin Jules, die ist Ende 30 und verwaltet einen Nachtclub in Brighton, das Gang. Und sie ist auch die Ex-Frau von Leon, der ungefähr genauso alt ist wie sie und dem dieser Club gehört. Und die Ehe war so eher unglücklich, weil Leon die ganze Zeit Kokain genommen hat und Affären mit Studentinnen angefangen hat. Und auch wenn diese Ehe gescheitert ist, denkt Jules aber immer noch traurig daran zurück, dass sie nie ein Kind bekommen hat. Und dann taucht eines Tages die 18-jährige Nim auf, eine junge Frau, die von zu Hause abgehauen ist und die fängt in dem Club an zu arbeiten und lässt sich auf ein One-Night-Stand mit Leon ein und wird schwanger von ihm. Und dann fangen die hochkomplizierten Probleme eigentlich erst an.
Ich kann es mir vorstellen, eine klassische Dreiecksbeziehung.
Exakt.
Ist das jetzt in diesem Roman vor allem diese drei Figuren, die Sie skizziert haben, diese Dreiecksgeschichte, die uns erzählt wird? Oder gibt es da auch eine abstrakte gesellschaftliche, vielleicht irgendwo eine gesellschaftskritische Ebene?
Also sie fokussiert sich schon sehr stark auf diese drei Figuren, aber in dem Umfeld tauchen immer wieder vor allem Mütter auf. Also es taucht die Mutter von Leon auf, es taucht die Mutter von Jules auf, die in einem sehr kleinbürgerlichen Verhältnissen lebt. Und im Hintergrund ist auch irgendwie noch die Mutter von Nim, die aber eine Lehrstelle bleibt. Und das ist auch so das Kernthema dieses Romanes. Es geht um Mütter und die Beziehung zu den Kindern. Und da ist dann natürlich ganz besonders spannend, dass mit Jules eine Figur im Raum steht, im Zentrum, die selber kein Kind bekommen kann wahrscheinlich, aber sich sehnlichst danach sehnt.
Jetzt habe ich gesehen, der Titel von der englischen Originalausgabe, der heißt Gang. Also Gang wie dieser Club von diesem Ex-Mann, von dem Sie uns erzählt haben. Aber Gunk heißt ja auch im Englischen, das bezeichnet sowas Klebriges, was Ekliges, passt ja vielleicht irgendwie ganz gut zu dieser komplizierten, verklebten Beziehungskonstellation da. Der deutsche Titel lautet jetzt Wir sind das Leben. So bisschen uncooler, irgendwie so ein bisschen biederer kommt mir das vor. Wie finden Sie ansonsten die Übersetzung von Yvonne Eglinger?
Also ich muss sagen, die Übersetzung ist sehr gut gelungen und das ist gerade aus dem Grund bemerkenswert, weil, Sie haben es gerade eben gesagt, der Titel dann doch etwas in eine andere Richtung geht. Aber Eglinger schafft es tatsächlich, die sehr nüchterne Sprache des Originals auch ins Deutsche zu übertragen, weil sie nicht auf Teufel komm raus poetisch werden will, sondern sie schafft es tatsächlich so dieses heruntergekommene, einfache des englischen Originals auch zu übertragen. Aber der deutsche Titel ist tatsächlich nochmal ein ganz eigener Fall für Interpretation, weil das doch eher in eine romantischere Richtung geht als das Original.
Jetzt haben wir eingangs von diesen hohen Erwartungen an den Roman gesprochen. Was ist denn jetzt Ihr Fazit? Hat Sabah Samsti eingelöst? Was meinen Sie?
Ja, ich würde sagen, sie hat die Erwartungen auf jeden Fall eingelöst, auch wenn sie die Möglichkeiten, die so ein Roman bietet, nicht ganz ausschöpft. Also sie erzählt sehr stringent an den drei Figuren entlang. Aber das Schöne an dem Roman ist vor allem, dass er nicht zynisch ist. Also man könnte meinen, es geht um Figuren am Rande der Gesellschaft, Ausgestoßene und perspektivlos. Und man hat in der Geschichte häufig erfahren, dass solche Literatur dann zynisch wird, vor allem wenn sie von Männern geschrieben wurde. Hier haben wir das nicht, sondern es ist sehr viel Solidarität, Empathie und füreinander einstehen in diesem Roman und das ist dann eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Note.
Schließt sich vielleicht irgendwo der Kreis wieder zum Titel Wir sind das Leben, lautet nämlich der Titel vom ersten Roman von Sabah Sams. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Yvonne Eglinger und er ist erschienen im Piper Verlag. 224 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Und ich danke herzlich für die Buchkritik. Danke, Simon Sahner.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, ich bin Robert Stadlober, Schauspieler und mein Buch meines Lebens, es ist sehr schwer, sich dafür zu entscheiden, aber ich habe mich entschieden für Nachruf von Stefan Heim. Das ist ein Buch, was er vor seinem Tod geschrieben hat, also seinen eigenen Nachruf. Sehr, sehr dick. Es ist eine Art Autobiografie, die aber durchaus auch literarisch oder sehr literarisch ist. Und sie beschreibt sein ziemlich verrücktes Leben in allen Situation, die man mal Deutschland genannt hat. Man muss sich überlegen, der Mann ist 1913 in Chemnitz geboren worden, musste dann vor der SA fliehen, weil er am Gymnasium ein Gedicht gegen die Waffenexportkultur Deutschlands geschrieben hat. Und dann wurden natürlich die Zeiten, wie wir alle wissen, ernster. Und in den 30er Jahren ist er dann mit der Hilfe der Kisch-Brüder über Prag in die USA geflohen, hat dort dann studiert, ist dann als Soldat der amerikanischen Armee und Propagandaoffizier zurück nach Deutschland und hat Deutschland als deutscher Jude mit befreit von den Nazis. und ist dann erstmal wieder zurück in die USA, hat dort dann tatsächlich Weltbestseller geschrieben. Dann musste er aber unter McCarthy wegen Kommunismusverdacht auch wieder fliehen und ist dann in die DDR gegangen und dort ist er dann geblieben. War erst ein sehr angesehener Autor, ist dann aber auch dort wieder verboten worden, hat aber einen ziemlich großartigen Trick gemacht. Er hat dann beim Bertelsmann Verlag im Westen veröffentlicht und dadurch gab es seine Bücher immer unter der Ladentheke als Bückware in der DDR. Und ich glaube, jeder Mensch mit DDR-Erfahrung hat was von Stefan Heim mal gelesen und er hat unglaublich toll literarisch eben in diesem Land aus dem Untergrund auf eine Art und Weise in die Entwicklung eingegriffen, aber auch im Westen. Und das ist alles in diesem Roman drin. Und da sind auch noch Ausblicke in die Zukunft, die sich leider auch oft bewahrheitet haben, von ihm auch nachzulesen in diesem unglaublichen 800-Seiten-Buch. Also wenn man sich irgendwie für das Land und die Sprache und die Kultur, in der wir alle leben und wo das alles herkommt und möglicherweise hinführt, interessiert, dann kann ich nur einem allerwärmsten dieses Buch ans Herz legen. Und es ist dazu auch noch, und das ist das Tolle an Stefan Heim, der schreibt wirklich populäre Literatur. Es ist ein absoluter Page-Turner, wie man so schön sagt. Viel Vergnügen damit.
Ich war 13 Jahre alt, als ich eine Stimme hörte, die von Gott kam, um mich zu leiten.
Mit 17 zieht Jeanne d'Arc im Hundertjährigen Krieg an der Spitze des französischen Heeres in die Schlacht.
Die Engländer bemerkten unseren Vorstoß und wir wurden gestellt. Im ersten Waffengang warfen sie uns zurück. Als Jeanne das sah, ergriff sie die Fahne, ging zum Angriff über und feuerte die Soldaten an.
Ein Sieg der von ihr in Orléans angeführten Soldaten macht sie zur französischen Nationalheldin. Doch dann, nur 2 Jahre später, die Inquisition und der 3-monatige Prozess.
2. öffentliche Sitzung. Donnerstag, der 22. Februar 1431, in der Rüstkammer hinter dem großen Schlosssaal. Anwesend sind der Bischof von Beauvais, Pierre Cochon, 47 Beisitzer und Jeanne.
Aus den damaligen Prozessakten und Verhandlungsprotokollen hat Kai Green ein mehr als 4-stündiges Hörspiel gemacht, ganz ohne Effekthascherei. Es gibt keine blutigen Kampfszenen auf dem Schlachtfeld, keine ausfallenden Wortgefechte, keine grausamen Details zur Hinrichtung. Am 30. Mai 1431 wird Jeanne d'Arc wegen Aberglauben und religiösen Irrlehren in der französischen Hafenstadt Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Als sie ihrem Ende nah war, flehte sie inständig, ich solle in die nahegelegene Kirche gehen und ihr von dort ein Kreuz bringen, um es empor und ihr vor die Augen zu halten, damit sie es bis zum letzten Atemzug sehen könne.
Regisseur Kai Green überhöht die Biografie von Jeanne d'Arc nicht fiktional, sondern konzentriert sich auf historische Fakten. Mit einem 40-köpfigen Ensemble inszeniert er ein Justizdrama im Konflikt zwischen Religion und Politik. Die Schauspielerin Roxane Duran beeindruckt dabei als Jeanne d'Arc mit einem beseelt emanzipierten Ausdruck in der Stimme. Und Ulrich Nöten glänzt mit sarkastisch abfälligem Tonfall in der Rolle von Pierre Cochon, dem damaligen Bischof von Beauvais und Vorsitzenden der Inquisition.
Ist die Stimme, die zu euch gesprochen hat, die eines Engels, die eines Heiligen oder einer Heiligen? Oder kommt sie von Gott selbst?
Es sind die Stimmen der heiligen Katharina und der heiligen Margareta. Gott hat mir erlaubt, das zu sagen.
Die Causa Jeanne d'Arc ist ein 3-teiliges Hörspiel. Es beginnt mit der Befragung der Angeklagten. Im 2. Teil geht es um den Rehabilitierungsprozess von Jeanne d'Arc, 25 Jahre nach ihrer Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Und der 3. Teil des Hörspiels befasst sich mit dem Freispruch durch den französischen König Karl VII.
Da Jeanne d'Arc bei der Krönung von Charles zum König von Frankreich eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist sein Schicksal im öffentlichen Bewusstsein eng mit dem ihren verknüpft. Jeannes Verurteilung und ihr Feuertod als Ketzerin beschmutzen die Ehre des Königs. Der König kann das Urteil eines kirchlichen Glaubensgerichts nicht aufheben, aber er kann eine Überprüfung und mögliche Wiederaufnahme des Prozesses anstoßen.
Die Causa Jeanne d'Arc ist das eindringliche Psychogramm einer Märtyrerin, einer schillernden Frauenfigur, die an den patriarchalen Werten ihrer Zeit scheitert, aber durch ihren emanzipierten Kampfgeist unsterblich bleibt. Durch die dezenten Soundscapes des Künstlers und Musikers Carsten Nicolai, alias Alvanoto, entsteht ein unter die Haut gehendes Hörerlebnis. Es klingt, als würde uns Jeanne d'Arc aus dem Jenseits zuflüstern.
Schiss.